das Vorrecht, das wir haben, hier zu sein, dass wir anbeten können im Geist und in der Wahrheit, dass wir davon durchdrungen und ein Teil dessen werden, was Gott jetzt tut. Wie viele sind gestern Abend gesegnet worden? Das war ein herrlicher Gottesdienst. Wir sind jedes Mal froh, wenn wir die Gegenwart Gottes in besonderer Weise verspüren. Manche Versammlungen sind lehrmäßig und sie sind nicht so bewegt. Sie gehen tiefer. Andere Versammlungen sind oder haben als Inhalt das, was Gott getan hat. Und wir werden bewegt und innerlich erfasst und freuen uns darüber. Ganz gleich, wie ein Gottesdienst verlaufen mag, Gott dient uns jedes Mal. Und die Vielfalt der Gottesdienste ist notwendig, damit wir in jeder Weise das hören und empfangen, was er uns bereitet hat. Wir haben schon im Einleitungswort gehört, was der Herr von uns will. Brecht euch einen Neubruch, sät nicht unter die Dornen, macht Gerechtigkeit zu eurer Aussaat, damit Heil hervorkomme. Wir glauben, dass Gott uns dazu Gnade schenkt, dass er uns hilft, das Rechte in rechter Weise zu tun. Wir sind uns darüber im Klaren, dass er geredet hat und keiner, der rechten Geistes ist, wird Gott in seinem Reden missverstehen. Wir werden Gottes Reden deutlich verstehen und werden auch darauf eingehen und Ja dazu sagen. Ich weiß nicht, ob einige gestern Abend noch erwartet haben, dass ich über die Reise oder die Reisen berichte, aber es gäbe so viel zu sagen von dem, was Gott in aller Welt tut. Dennoch bleibt ein ungestilltes Sehnen, ein tiefes Verlangen in unseren Herzen, das Gott hineingelegt hat. Und weil er es hineingelegt hat, deshalb wird er es auch stillen. Gott hat noch nie eine Hoffnung in uns geweckt oder eine Verheißung gegeben, ohne dass er sie eingelöst hätte. Wir als Menschen mögen etwas sagen, ohne es einlösen zu können. Aber was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und so sicher er zugesagt hat, alles in den rechten Stand zu bringen, so gewiss er zugesagt hat, alles wieder zu erstatten, so gewiss tut er es vor unseren Augen. Ich möchte dazu ein Wort aus Habakuk, Kapitel 1, Vers 5 lesen, und dann werden wir heute über ein anderes Thema sprechen. Habakuk 1, Vers 5. Sehet euch um unter den Völkern und blickt umher. Werdet starr und staunet, denn ein Werk vollführt er in euren Tagen. Ihr werdet es nicht glauben, wenn man es euch erzählt. Gott vollführt ein Werk in unseren Tagen, und wer nicht ein Teil dieses göttlichen Werkes ist, der kann es nicht glauben. Wer aber selber Anteil daran hat, kann nicht nur glauben, sondern weiß es, weil er ein Teil der Sache Gottes geworden ist. Und wahrlich, wir sind nicht dazu da, um über das Reich Gottes zu predigen. Wir sind dazu da, ein Teil des Reiches Gottes zu sein, nämlich im Reiche Gottes zu sein und das, was er tut, mitzusehen und mitzuerleben. Da nun Geschwister aus der Republik Zaire gekommen sind, die hier in Bonn in der Botschaft tätig sind, möchte ich oder muss ich ganz einfach Bezug auf das nehmen, was dort geschah. Und ich habe ja in meinem jetzigen Rundbrief, der herauskommen wird, nur kurz andeuten können, was Gott aus Gnaden getan hat. Aber es sind Tausende von Menschen in die Versammlungen gekommen. Die Türen haben sich geöffnet. Volksmassen, wie ich sie kaum gesehen habe, waren da, um Gottes Wort zu hören und es aufzunehmen. Und ich wünschte, wir hätten ein wenig von der Mentalität dieser Menschen. Sie gehen innerlich mit. Und es geschah tatsächlich, dass diese Leute, wenn sie vom Worte Gottes erfasst wurden, dann haben sie einfach Amen oder Halleluja gerufen. Sie saßen nicht so teilnahmlos da, sondern gingen innerlich mit. Und wenn man dann durch zwei Übersetzer spricht, ich habe Englisch gesprochen, ein Mann neben mir sprach Französisch und der neben ihm sprach wohl Swahili, die Landessprache. Und ihr könnt euch vorstellen, manche haben alle drei Sprachen verstanden und dann kam das Amen so immer der Reihe nach. Aber die Ewigkeit wird offenbaren, was in den Tagen und der Tausenden aus Gnaden geschehen ist, abgesehen von all den anderen offenen Türen. Ich habe es ja schon gesagt, zum ersten Mal habe ich in einer katholischen Kirche an einem Sonntagvormittag gepredigt und ich darf bezeugen, dass Gottes Wort überall, in allen Landen, unter allen Umständen, an jedem Ort, wenn es gepredigt wird und Gott in der Sache ist, dann richtet Gottes Wort aus, wozu es gesandt wurde. Amen. Zur Rettung, zum Heil, zum Segen und die Menschen werden erfasst. Aber dieser Vers soll uns genügen. Seht euch um unter den Völkern und blickt umher. Werdet starr und staunet, denn ein Werk vollführt Gott in euren Tagen. Amen. Ihr werdet es nicht glauben, wenn man es euch erzählt. Uns geht es nicht darum, das habe ich oft genug gesagt, was Gemeinden, Evangelisten, Organisationen, Ökumenischer Rat oder was irgendjemand auf Gottes Erdboden tut. Wir sind allein an dem interessiert, was Gott gemäß seinem Worte unter seinem Volke tut. Amen. Alles andere ist menschliches Tun, hat einen Anfang und wird ein Ende haben. Aber das, was Gott tut, das hat er von Ewigkeit her bestimmt und das führt er aus. Und der gleiche Prophet Habakuk ruft uns zu und sagt, dass wir darauf warten sollen. In Kapitel 2, Vers 3 lesen wir, denn die Erfüllung
der Offenbarung steht noch aus bis zu dem bestimmten Zeitpunkt, beeilt sich jedoch dem Ziele zu und trügt nicht. Wenn sie auf sich warten lässt, so harre ihrer, denn sie trifft sicher ein und bleibt nicht aus.
Amen.
Die Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes, auch wenn sie auf sich warten lässt, sie trügt nicht, sie bleibt nicht aus. Wenn die Zeit und Stunde Gottes gekommen ist, dann trifft sie sicher ein. Und darauf können wir uns verlassen. Heute liegt es mir auf dem Herzen, darüber zu sprechen, wie Gott nach all der Belehrung zu seinem Recht in uns und durch uns kommen kann. Und es fiel mir ein Wort ins Herz oder ein Begriff, besser gesagt, und zwar der Altar. Wenn wir die Heilige Schrift durchforschen, dann haben Männer Gottes, wenn sie ein besonderes Erlebnis mit Gott machten, einen Altar gebaut, haben ein Opfer dargebracht und haben mit Gott Gemeinschaft gehabt und eine Stätte der Erinnerung an das, was Gott tat, aufgerichtet. Wir können zurückgehen bis zu Kain und Abel, die einen Altar aufgerichtet haben, und Gott sah auf Abel und auf das Opfer, das er dargebracht hatte, in Gnaden, weil es ihm wohlgefällig war und weil es nach seinem Wort und seinem Willen dargebracht wurde. Kain und seine Opfergabe sah er nicht an. Und dann wurde er böse und er schlug Abel. Ihr Lieben, nicht nur die Aufrichtung eines Altars, nicht nur die Darbringung eines Opfers, sondern die Verbindung mit Gott, das Reden Gottes und das Erkennen seines Willens ist notwendig, um ein Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Ehe wir zu dem Römerwort kommen, dass wir unsere Leiber als ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer auf seinen Altar legen sollen, möchte ich einige Bibelstellen lesen, die uns vor Augen führen sollen, was Gott mit denen getan hat, die er gerufen, zu einem ganz besonderen Zweck bestimmt, die ihm geglaubt und vertraut haben und gehorsam taten, was er ihnen sagte. Als nächstes war es Noah, der Gott einen Altar baute. Lasst mich nur immer den betreffenden Vers lesen. 1. Mose Kapitel 6, hier lese ich den 9. Vers. Noah, erst den 8. Noah aber hatte Gnade bei dem Herrn gefunden. Und dann kommt die Geschichte Noahs. Dann heißt es in Vers 18, mit dir aber will ich einen Bund schließen. In Vers 22, und Noah tat es, er machte alles genau so, wie Gott es ihm geboten hatte. Merken wir uns diese Stichworte. Noah aber hatte Gnade vor dem Herrn gefunden. Gott sprach zu Noah, mit dir will ich einen Bund schließen. Und dann lesen wir in 1. Mose 8 von Vers 20, Noah baute dann dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte Brandopfer auf dem Altar dar. Als nun der Herr den lieblichen Duft roch, sagte er bei sich selbst, ich will hinfort den Erdboden nicht noch einmal um der Menschen willen verfluchen, denn das Sinnen und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Auch will ich hinfort nicht noch einmal alles Lebende sterben lassen, wie ich es getan habe. Hinfort, solange die Erde steht, sollen Säen und Ernten, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht mehr aufhören. Besonders der Gedanke, Noah baute dann dem Herrn einen Altar. Noah war ein Mann, mit dem Gott geredet hatte. Noah glaubte Gott. Gott hat mit ihm einen Bund geschlossen. Er hatte Gnade vor ihm gefunden und wurde durch das Gericht hindurchgetragen. Das Gericht hat ihn nicht getroffen, weil er Gnade vor Gott gefunden hatte. Ihr Lieben, wenn uns Gnade von Gott zuteil wurde, dann kann uns das Gericht Gottes nicht treffen. Das Gericht Gottes wird nur alle diejenigen treffen, die nicht Gnade vor Gott gefunden haben. Abraham war der Nächste, der Gott dem Herrn einen Altar baute. Ich lese aus 1. Mose 22, Vers 9. Vieles könnte man lesen. Ja, lasst uns zunächst Vers 9 lesen. Als sie nun an den Ort gekommen waren, den Gott ihm angegeben hatte, errichtete Abraham daselbst einen Altar und legte die Holzscheite auf ihm zurecht. Bleiben wir hierbei stehen. Das vollkommenste Bild aus dem Alten Testament auf die Kreuzigung Jesu Christi ist die Darbringung Isaaks auf dem Opferaltar. Und als Abraham sagte, Herr, hier ist der Altar, hier das Feuer, wo ist das Opfer? Und dann hieß es, Gott wird sich selbst ein Opfer ersehen. Abraham, ein Mann, mit dem Gott geredet hatte, er wird der Vater des Glaubens genannt, nicht Jesaja oder Jeremia oder Hesekiel, sondern Abraham wird der Vater des Glaubens genannt. Glaube, wahrhaftiger Glaube kann nur da sein, wo Gott in das Herz eines Menschen seine Verheißungen hineinlegen kann. Gott gab dem Abraham eine Verheißung. Gott hielt dem Abraham keine lange Predigt. Er gab ihm eine Verheißung. Und die Heilige Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er ließ sich durch Unglauben nicht irre machen, sondern schaute auf den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Abraham erbaute dem Herrn einen Altar, und als er Isaak als Opfer darbringen wollte, rief ihm der Herr zu: Abraham, Abraham, tue es nicht. Und dann geschah etwas Sonderbares. Er sah das männliche Schaf, den Widder, und das war das Opfer, das er darbringen durfte. Ein Hinweis, dass nicht der leibliche Sohn Abrahams, sondern der Sohn Gottes, das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha, auf dem göttlichen Opferaltar, wo der eigene Wille, der eigene Weg, alle eigenen Pläne auch für dich und mich enden und wir uns als ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer dem Herrn zu weihen haben. Wenn wir vielleicht meinten, dem Herrn gehört die Seele und das Leben, aber wir können noch über den Leib verfügen, dann spricht Gott zu uns heute, dass er uns ganz haben will, ohne jeglichen Abstrich nach Geist, Seele und Leib, wie Isaak auf den Opferaltar gelegt wurde, wie unser Herr das Kreuz auf sich nahm und dann dargebracht wurde, so sollen auch wir nicht nur mit Worten, nicht nur mit Geist und Seele, sondern mit allem, was wir sind, dem Herrn zur Verfügung stehen. Abraham hat dem Herrn da selbst einen Altar errichtet. Er glaubte Gott, er hatte Gemeinschaft mit Gott und hat auf das gehört, was ihm gesagt wurde. Lasst uns von Isaak lesen. Alle haben einen Altar dem Herrn gebaut. Ohne dem geht es absolut nicht. Und ich glaube, dass Gott uns hier einen Weg zeigen möchte, nämlich all den wahrhaft Gläubigen in diesen Tagen. Isaak war der Sohn der Verheißung und wir sind Kinder der göttlichen Verheißungen in diesen Tagen. 1. Mose 26 von Vers 12. Isaak säte dann in jenem Lande und erntete in jenem Jahre das Hundertfache. Denn der Herr segnete ihn. Auf den Altar kommen wir gleich noch zurück. Isaak, der Sohn der Verheißung, säte in jenem Jahre und erntete das Hundertfache. Es gibt 30-fältig, 60-fältig und 100-fältig. Die Auserwählten Gottes, die Söhne und Töchter der Verheißung, für sie muss eine Aussaat kommen und 100-fältiger Ertrag. Habt ihr das schon jemals gehört? Lesen wir es noch einmal. Isaak säte dann in jenem Lande und erntete in jenem Jahre das Hundertfache, denn der Herr segnete ihn. Es war dasselbe Land, der gleiche Boden, der besät wurde, aber nicht mehr der gleiche Besitzer. Ein anderer Besitzer hatte dieses Land eingenommen. Und wenn's auch der gleiche Same war, jetzt war das Land dem rechtmäßigen Eigentümer übertragen worden und er säte und erntete das Hundertfache. Was war er? Ein Träger der göttlichen Verheißung, ein Produkt der göttlichen Verheißung. Weil Abraham glaubte, wurde Isaac geboren. Und hier sehen wir diese Linie, die von Gott gesegnet wurde von Anfang an. Wir könnten lesen von den Brunnen und den Quellen, die dort entstanden. Wir könnten die Geschichte Isaaks weiterlesen. Lasst mich aus 1. Mose 26, Vers 25 lesen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Hierauf gruben die Knechte Isaaks dort nach einem Brunnen. Hierauf richtete er dem Herrn einen Altar auf. Ihr wisst, der Herr war ihm erschienen. Vielleicht soll ich Vers 24 auch ganz lesen. Da erschien ihm der Herr in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deine Nachkommenschaft zahlreich werden lassen. Um meines Knechtes Abraham willen, da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Wann hat er den Altar aufgebaut? Nachdem der Herr ihm erschienen, mit ihm geredet, ihm vor Augen geführt hatte, dass er Abraham die Verheißung gegeben, sie in ihm erfüllt. Er sah sich als erfüllte Verheißung Gottes und wurde gesegnet und durch ihn sollte noch andere gesegnet werden. Wir lesen jetzt einen sonderbaren Vers im gleichen Kapitel, Vers 28. Da antworteten sie: Wir haben klar erkannt, dass der Herr mit dir ist. Wir haben klar erkannt, dass der Herr mit dir ist. Er brauchte keine Predigt darüber zu halten. Das, was Gott in seinem Leben tat, hat alle anderen überzeugt. Und sie wussten, Gott ist mit ihm. Sie wussten, er war mit Abraham. Jetzt wussten sie, dass er auch mit Isaak ist. Und jetzt kommt noch eine ganz wunderbare Erklärung im letzten Teil des 29. Verses. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Halleluja, Preis und Ehre sei unserem Gott. Abraham, ein Freund Gottes, ein Mann, der die Verheißung Gottes empfing und glaubte. Isaak, die Verwirklichung der göttlichen Verheißung. Und ihm wird gesagt, du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Was war es? Gott hatte zu Abraham gesagt, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein und in deiner Nachkommenschaft sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das ist hier die Geschichte Isaaks. Aber die Frage, die wir uns stellen, ist, endet es damit oder ist eine Schrift von Gott eingegeben und nützlich zu unserer Belehrung und Unterweisung? Kinder der göttlichen Verheißung sind die Gesegneten des Herrn. Sie sind es, mit denen Gott Heilsgeschichte weitermacht, wie er Heilsgeschichte mit Abraham, Isaak und Jakob getan hat. So hat er mit allen, die zu ihrer Zeit das verheißene Wort Gottes glaubten, Heilsgeschichte gemacht, und wir sind nicht ausgenommen in dieser Zeit. Vieles könnten wir lesen. Lasst uns zu Jakob gehen. Ihr kennt ja alle die Geschichte Jakobs. Für manchen vielleicht ein wenig unverständlich in diesem und jenem Punkt. Aber eins war in seinem Herzen. Er wollte um jeden Preis das Erstgeburtsrecht. Und mit dem Erstgeburtsrecht ist der Segen Gottes gewesen. Ihr Lieben, da war noch keine Gesetzgebung. Da war der Herr noch nicht herabgekommen, um mit Mose zu reden und das Gesetz zu geben. Aber durch den Geist haben diese Männer aus der Verbindung mit Gott durch die Offenbarung gewusst, worauf es ankommt. Wer hat dem Jakob eine Predigt halten können? Wer hat dem Abraham eine Predigt halten müssen? Wer hat Isaak belehren brauchen? Sie waren von Gott gerufen, von Gott begnadigt. Gott hatte den Bund mit ihnen geschlossen und sie waren die Gesegneten des Herrn. Hier in 1. Mose 33 lesen wir von Vers 18. Darauf kam Jakob bei seiner Rückkehr aus Nordmesopotamien wohlbehalten nach der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan liegt, und schlug dort östlich von der Stadt sein Lager auf. Das Stück Land aber, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, kaufte er von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, für 100 Silberstücke. Und er baute dort einen Altar, den er Allgott ist der Gott Israels nannte. Er wusste, dass es der allmächtige Gott ist, der ihm begegnet war, der Gott, der das All geschaffen und es trägt und erhält. Er hat sich in seiner Niedrigkeit erkannt. Ihr wisst, als Esau ihm begegnete, da war er voller Furcht. Dann hat er gerungen und gefleht, bis ihm dann die Morgenröte anbrach. Hier machte er sich sesshaft, und dort, wo er sich sesshaft machte, errichtete er dem Allgott, dem Gott Israels, einen Altar. Ihr Lieben, wenn Gott uns in unser geistliches Besitztum hineinbringt, wenn wir sesshaft werden in dem, was Gott uns verheißen hat, dann geht es nicht ohne Aufrichtung des Altars. Abraham hat nicht nur die Verheißung gehabt, er richtete einen Altar auf. Isaak war nicht nur die Verwirklichung der Verheißung, er richtete einen Altar auf. Jakob hat nicht nur mit Gott gerungen und den Sieg davongetragen, er richtete einen Altar auf, und wir werden sehen, dass Gott es von uns fordert, diesen neutestamentlichen Altar aufzurichten, nämlich das Kreuz von Golgatha neu in den Mittelpunkt zu stellen und die Versöhnung und die Vergebung, das Heil und die Gnade zu verkündigen und den Menschen zu sagen, das, was im Alten Testament sinnbildlich als Heilsgeschichte vorschattiert wurde, ist in Christus Realität geworden. Als der Mann Gottes im Alten Testament seine Hände über Kreuz legte und ihm gesagt wurde, nicht so mein Vater, sondern dieser ist der Erstgeborene, lege ihm die rechte Hand auf. Und dieser alte Mann Gottes sagt, lass es so sein, denn so hat Gott es gefügt. Wir mögen manchmal dabei stehen und sagen nicht so. Und plötzlich heißt es, so hat Gott es gefügt, so soll es sein. 2. Mose 17 von Vers 15. Darauf baute Mose einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Banner oder mein Panier. Denn sagte er, die Hand an das Banner des Herrn. Krieg führt der Herr mit den Amalekitern von Geschlecht zu Geschlecht. Diesen Ausspruch tat Mose, nachdem er die Begegnung mit dem Herrn hatte. Er wusste, wozu er beauftragt war. Die Berufung war geschehen. Ehe die Gesetzgebung jetzt vor sich ging, baute Mose einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Banner. Er hatte nicht eine eigene Fahne zu entfalten, kein eigenes Programm zu präsentieren. Er wurde von Gott in die Heilsgeschichte hineingefügt, denn so hatte der Herr verheißen, und zwar dem Abraham, nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen mit starker Hand aus der Knechtschaft Ägyptens herausführen. Als diese 400 Jahre vorbei waren, erschien Gott der Herr dem Mose in dem feurigen Dornbusch und sprach zu ihm, ich habe das Schreien meines Volkes gehört, es ist zu mir gedrungen und ich gedenke der Verheißung, die ich gegeben habe und sende dich hin, sie herauszuführen. Da war der Name noch nicht genannt. Gott hat nur gesagt, er wird sie mit mächtiger Hand herausführen. Ehe ich's vergesse, manchmal wird man gefragt, hör mal, wenn doch ein solch großer Dienst geschehen ist, hätte der Name des Mannes denn nicht in der Bibel stehen müssen, wie von einem Mose und von einem Elia und von einem Johannes und von all diesen Männern die Namen geschrieben stehen. Ich frage euch heute, standen diese Namen im Voraus geschrieben oder wurden sie zu der Zeit geschrieben, als Gott mit diesen Männern Heilsgeschichte machte? Hatte Gott dem Abraham gesagt, hör mal, dann werde ich einen Mann namens Mose senden, der wird das Volk befreien? hat Gott der Herr gesagt oder die Namen genannt, als er durch den Propheten Malachi Kapitel 3 Vers 1 sagen ließ, ich sende meinen Boten vor mir her, der mir den Weg bereiten soll. Er hat nicht gesagt, dass er Johannes heißen wird, aber als die Zeit erfüllt war, da hat der Mann, den Gott gesandt hat, auch einen Namen gehabt. Gott bekennt sich immer, Gott bleibt nicht namenlos. Gott selber hat einige Namen, 7 Erlösungsnamen schon im Alten Testament. Und sogar all die Namen, ob Elohim, ob Yahshua, was immer das an Namen waren, alle hatten ihre Bedeutung. Und in diesem Namen hat Gott ausgedrückt, was er eigentlich vorhatte und was er meinte. Manche sagen, wenn Bruder Brenhem doch solch einen großen Dienst hatte, hätte dann nicht sein Name schon im Voraus erwähnt sein müssen? War der Name des Petrus im Voraus erwähnt? War der Name des Paulus im Voraus erwähnt? Ihr Lieben, Gott macht die Weisen zu Narren und macht die Törichten zu klugen Jungfrauen, zu Menschen, die glauben können. Wo sind die Weisen in dieser Welt? Sie haben den Ratschluss Gottes nicht erkannt. Damals sandte Gott einen Mann mit einer Botschaft und alle, die aus Gott waren, haben darauf gehört. Hier war es Mose, ein Mann von Gott gerufen. Er baute dem Herrn einen Altar und nannte ihn, mein Banner ist der Herr, ist das nicht wunderbar? Was ist unser Banner? Unser Banner ist der Herr und sein Wort, er geht vor uns her, wie er dem Mose sagte, ich werde vor dir hergehen. Und er ging ihm voraus und bahnte ihm den Weg. Manche haben auf Mose geschaut, andere haben auf den Herrn geschaut und haben das Ziel erreicht. Er nannte ihn, der Herr ist mein Banner. Denn, sagte er, die Hand an das Banner des Herrn, nicht an irgendein Banner, nicht an irgendeine Flagge, nicht an irgendetwas, das getan wird, an irgendeine Bewegung, sondern die Hand der Männer Gottes war an das Werk Gottes gelegt, nicht an das Werk anderer und nicht an ihr eigenes Werk, sondern an die Sache Gottes, denn die Sache Gottes wurde zu ihrer persönlichen Sache, denn sie lebte nicht für sich, sondern für den Herrn. Und dasselbe geschieht in dieser Zeit. Wir wären die erbärmlichsten Menschen, wenn wir in eigener Sache reden und in eigener Sache handeln würden. Man müsste uns beklagen und die Klageweiber rufen, dass sie das Klagelied über uns anstimmen. Aber es sei allen kundgetan, wir haben die Hand an das Banner des Herrn unseres Gottes gelegt, an die Sache des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, der alle Propheten sandte, und die Apostel und uns den gesamten Heilsratschluss geoffenbart hat. Niemand soll den Eindruck haben, dass wir eine Sache Bruder Brenhems fördern. Wir wären erbärmliche Kreaturen, wenn wir die Sache Moses oder Elias oder Paulus oder eines Bruder Brenhem fördern würden. Wenn wir aber erkennen, dass diese Männer in die göttliche Heilsgeschichte eingefügt wurden, dann können wir daran nicht vorbeigehen, sondern danken unserem Gott für den Dienst all seiner Knechte und legen unsere Hand an die Sache Gottes, koste was es koste.
Amen.
Und am Schluss werden die, die heute lachen, weinen. Und wir, die wir heute weinen, werden lachen. Dann wird der Mund voll Lachen sein und die Zunge voller Ruhm. Halleluja. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir unsere Hand an das Banner Gottes gelegt haben, an die Sache des Herrn, und er führt sie selber hinaus. Wisst ihr, was direkt danach geschrieben steht? Krieg führt der Herr mit den Amalekitern. Der Herr sagte nicht: Mose, du warst so treu, du hast deine Hand an mein Banner gelegt, jetzt sehe du zu, wie du mit den Amalekitern fertig wirst. Mose hat sein Vertrauen auf den lebendigen Gott gesetzt. Und er sagte: Der Herr führt Krieg mit den Amalekitern von Geschlecht zu Geschlecht. Ihr Lieben, wer streitet für uns? Wer hat gesiegt? Wer hat gerungen? Wer hat gefleht? Warst du es? War ich es? Oder war es der Mann von Galiläa, unser Herr und Erlöser, der dort gerungen hat in Gethsemane, dass sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fielen? Und er sagte seinen liebsten Jüngern: Wachet mit mir eine Stunde. Und als er zurückkam, waren sie eingeschlafen. Darüber sollte man sich nicht freuen, weil es traurig ist, aber ich freue mich dennoch darüber. Kein Petrus und kein Apostel hat später sagen können: Ich habe standgehalten, ich habe mit ihm gerungen, ich habe an der Sache Anteil. Sie schliefen alle ein. Und das war gut so. Und dann konnten sie auch alle wieder erwachen. Ihr Lieben, Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Er sagt nicht: Petrus, das hast du fein gemacht. Nein, er hat's nämlich gar nicht fein gemacht. Alle Ehre, aller Preis und alle Ruhm gebührt dem lebendigen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was wir zu tun haben, ist, den Altar Gottes aufzurichten. Und ihr wisst ja, als der Prophet Elia zur Abendzeit an jenem Tage auf dem Berge Karmel mit all den Baalspriestern versammelt war, nahm er die 12 Steine entsprechend der Zahl der Stämme der Israeliten und baute den Altar des Herrn wieder auf. Und nachdem er das getan hatte, kam das Opfer auf den Altar. Und nachdem das geschah, kam der Spätregen eimerweise. Manchmal sagt man schon, wenn es richtig gießt, das kam wie mit Eimern heruntergegossen. Dieser Mann Gottes, der hatte keine Angst. Der hat Wasser geschüttet, wo Feuer herabkommen sollte. Er hat Gott die Sache noch erschwert. Aber bei Gott ist alles schon beschlossene Sache. Und er vermag in der schwierigsten Lage eine Antwort zu geben. Elia konnte sagen: Dieses alles habe ich aufgrund des Wortes des Herrn getan. Und dann betet er zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und sagte: Herr, lass heute offenbar werden, dass du Gott in Israel bist und keiner sonst, und ich dein Knecht, und dass ich dieses alles nach deinem Wort getan habe. Er hatte gerade zu Ende gesprochen, da fiel schon das Feuer. Ihr Lieben, auch in diesen Tagen, mag die Sache noch so erschwert aussehen, und jeder baut seinen Altar, und jeder ruft und jeder fleht. Wir wollen nur einen Altar, und das ist der Altar des Herrn. Nur eine Sache, und das ist die Sache Gottes. Und dazu sind wir da, und Gott ist es, der den Streit führt, der da kämpft und der noch nie eine Schlacht verloren hat. Wenn wir uns den Aufgaben, die noch auf uns zukommen, von selber gegenüber gestellt sehen würden, dann könnten wir sagen, Herr, wie soll das alles geschehen? Aber wir sagen mit Mose, der Herr ist mein Banner, die Hand an das Banner des Herrn, und er geht voraus, um die Schlacht zu schlagen und seinem Volke den Sieg zu geben. Glaubt ihr das alle? Amen. Unser Gott, von ihm steht geschrieben, ihm kommt der Sieg schon entgegen. Er schreitet dahin über die Höhen der Erde. Wir müssen einmal begreifen, dass es um die Sache Gottes geht. Und weil es um die Sache Gottes geht, geht es schlussendlich um die Ehre Gottes. Und weil es um seine Ehre geht, meint ihr, Gott wird sich lächerlich machen und eine Sache beginnen und sie nicht zur Vollendung führen? Ich sage euch, die Hand an das Banner des Herrn, neu zu ihm im Glauben aufgeschaut, aber nicht ohne Aufrichtung des Altars im Hause Gottes für dich und für mich. Das war das Geheimnis all dieser Männer Gottes. Nicht nur das Reden, nicht nur die Verheißung, sondern ein Altar. Überall da, wo ein Altar aufgerichtet wurde, wurde er zu dem Zweck aufgerichtet, entweder Brandopfer oder Sündopfer darzubringen. Es wurde immer Blut vergossen, und das Blut war zur Sühne vergossen worden. Ihr Lieben, lasst uns den neutestamentlichen Altar unseres Gottes voll und ganz aufrichten. Das Kreuz von Golgatha mit der völligen Versöhnung, aber auch mit dem Bewusstsein, wir sind mit an das Kreuz genagelt worden. Wir sind mitgekreuzigt worden. Wir können das Kreuz nicht links stehen lassen und rechts daran vorbeigehen, sondern wir müssen uns mit Christus gekreuzigt sehen. Und das sage ich mir und das sage ich uns allen. Wenn wir den Sieg unseres Gottes sehen wollen, dann genügt es nicht, nur die Verheißungen zu haben und die Bundesschließung, sondern diesen göttlichen Altar aufzurichten und mit Christus gekreuzigt zu sein und in einem neuen Leben wandeln, in dem er neu seine Herrlichkeit offenbaren kann. Amen. Das ist der Weg, den Gott mit uns gehen will. Einen anderen Weg gibt es nicht. Das wäre dein und das wäre mein Weg. Aber ihr wisst ja, unser Herr hat ihm Petrus gesagt, als du jung warst, gingst du hin, wo du gehen wolltest. Wenn du älter sein wirst, wird ein anderer dich gürten. Und dann wirst du gehen müssen, wohin du nicht willst. Manchmal wollen wir nicht, aber dann kommt das göttliche Muss. Wenn die Zeit Gottes gekommen ist und wir nicht wollen, dann müssen wir. Gott wird uns schon dahin bringen, denn es geht um seine Ehre, um die Vollendung seines Werkes. Und wir möchten nicht nur gesehen, gehört haben, sondern miterleben, was Gott aus Gnaden in dieser letzten Zeit tut. Wir könnten von vielen Altären lesen, die errichtet worden sind. Lasst mich schnell zu Hebräer Kapitel 13 gehen. Hebräer Kapitel 13, nach diesem weltbekannten und weltumfassenden Vers. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit, stehen folgende Worte. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremdartige Lehren fortreißen, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, mit denen sich zu befassen, noch keinem oder niemandem Nutzen gebracht hat. Jetzt kommt's. Wir besitzen einen Opferaltar, von dem zu essen, die kein Recht haben, welche dem Zelt obliegen. Denn von den Tieren, deren Blut zur Sühnung der Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum hineingebracht wird, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Bleiben wir hier einen Moment stehen. Das Opfer wurde im Heiligtum dargebracht, das heißt im Vorhof, und dann wurde das Blut hinter den Vorhang gebracht. Aber der Leib wurde außerhalb des Lagers genommen und dort verbrannt. Gott hat die Sache ganz klar voneinander getrennt und geschieden. Und jetzt führt er uns vor Augen, dass alle, die noch im Vorhof sind, sie haben gar kein Recht, an diesem Altar Gottes zu essen, sondern Menschen, die durch den Vorhang hindurch mit Christus gegangen sind. Und wir können lesen, dass Christus uns durch den Vorhang hindurch den Weg gebahnt hat und dass es ein neuer, lebendiger Weg ist. Hebräer 10 von Vers 19. Da wir also, liebe Brüder, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum einzugehen. Das ist der neue, lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch eingeweiht hat. Und dann heißt es, so lasst uns nun hinzutreten mit aufrichtigem Herzen, in voller Glaubensgewissheit, nachdem wir uns durch Besprengung der Herzen vom bösen Gewissen befreit und unseren Leib mit reinem Wasser gewaschen haben. Ihr Lieben, wir könnten hier tiefer in die Sache hineingehen. Wir begreifen, worum es geht. Das Blut des Lammes ist vergossen worden. Der Vorhang im Tempel zerriss. Der Weg ist frei. Wo stand die Bundeslade? Dort, wo der hohe Priester einmal im Jahr mit dem Blut der Versöhnung hineinging. Daneben stand die Bundeslade und über der Bundeslade diese beiden Cherube, deren Flügel einander berührten. Aber die Bundeslade war zu. Mit dem Moment jedoch, als das Lamm Gottes mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum einging, war alles geöffnet, der Weg war frei, wir dürfen aus Gnaden hineingehen. Möge Gott uns helfen, die Dinge nicht nur zu lesen, sondern zu glauben und zu beherzigen und dem Herrn zu vertrauen, dass er alles wohlmachen wird aus Gnaden. Fassen wir es zusammen. Männer, mit denen Gott Heilsgeschichte machte, glaubten den Verheißungen Gottes und sie sahen sie erfüllt. Isaak säte und er erntete hundertfach. Er baute Gott einen Altar Jakob, der Miterbe der gleichen Verheißung. Ihn hat Gott über die Maßen gesegnet. Mose baute dem Herrn einen Altar. Und wir haben gehört jetzt im Neuen Testament, dass alle, die noch außerhalb des Allerheiligsten stehen, haben kein Recht, von dem Brandopferaltar zu essen. Lasst uns nicht nur im Vorhof und nicht nur bis ins Heiligtum hineindringen, sondern möge Geist und Seele, Leib und Geist geschieden werden, möge der Leib nach draußen geworfen werden und das Blut, das Werk unseres Gottes an uns allen tun. Paulus hat ja nicht gesagt, dass wir den Leib wegwerfen sollen, sondern dass wir ihn Gott zur Verfügung stellen sollen. Römer Kapitel 12 von Vers 1. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, bringet eure Leiber als ein heiliges, lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist meine und deine Ermahnung heute in dieser Stunde. In unserer Seele sind wir erneuert und glauben Gott. Aber wir möchten, dass das Göttliche, das Menschliche unter Kontrolle bekommt. Und das geschieht nur, wenn wir bereit sind, uns auf den Altar unseres Gottes zu legen. Und danach wird keine Mühe mehr sein, die Verheißungen unseres Gottes erfüllt zu sehen. Möge der Herr mir und dir, uns allen und seinem gesamten Volke an allen Orten helfen, die sein geoffenbartes Wort für diese Zeit hören und im Glauben aufnehmen. So gewiss die Männer Gottes Träger der Verheißungen waren, die sich dann erfüllten, so gewiss hat das Volk Gottes die Verheißungen getragen. Und jetzt werden wir sie bald alle aus Gnaden erfüllt sehen. Der Altar unseres Gottes ist aufgerichtet. Jesus, das Lamm Gottes, ist auf den Altar gelegt worden, ist gekreuzigt worden. Seine Hände waren ausgebreitet. Wie oft habe ich's gesagt, unser Herr starb nicht mit den Händen gefaltet. Er hatte sie nicht auf den Rücken oder in den Schoß gelegt. Seine Hände waren ans Kreuz genagelt. Er wollte der ganzen Welt sagen, ich strecke meine Arme nach euch aus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hinter ihm war schon der Teufel, die Hölle und alles. Vor ihm die verlorene Menschheit, du und ich. Uns hatte er im Auge und im Herzen, als er am Kreuz auf Golgatha starb. Möge Gott seine Gnade so mächtig walten lassen, dass wir ihn vor uns herziehen sehen und die geschlagene Schlacht noch einmal so ein bisschen aufräumend uns aus dem Wege zu tun, was aus dem Wege getan werden sollte. Und auch das habe ich schon einige Male gesagt. So gewiss ein Mann Gottes nicht einen Weg für sich selber bahnt, sondern dem Herrn. So gewiss wird Gott auf diesem gebahnten Weg seinem Volke zu seiner Stunde den völligen Sieg aus Gnaden schenken. Wir glauben daran von ganzem Herzen und von ganzer Seele, gestützt auf das Wort des Herrn. Herr, du bist mein Banner. Meine Hand lege ich an das Banner meines Herrn. Halleluja! Und weil es seine Sache ist und wir sein sind. Deshalb sind wir schon heute Sieger und Überwinder und sehen schon im Geiste die Perlentore geöffnet, in denen der Herr uns empfangen oder in die er uns hineinführen wird. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. So Gnadenzeit, noch ruft der Herr, noch vergibt er und begnadigt, während wir die Häupter geneigt halten, unsere Herzen öffnen und die Augen schließen. Lasst mich fragen, ob jemand hier ist, zu dem Gott geredet und der sein Leben dem Herrn weihen möchte. Schaut nicht auf das erbärmliche Gefäß. Das Wort Gottes blieb Wort Gottes und wird es ewig bleiben. Ganz gleich, durch wen es gesprochen wurde oder gesprochen wird, Gottes Wort bleibt ewig Gottes Wort. Nehmt es auf, nehmt es an. Während wir so im Gebet vor dem Herrn verharren, vielleicht habt ihr den Mut, kurz die Hand zu erheben und sie wieder runter zu tun. Dankeschön, danke, 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 danke. Gott segne euch. Lasst uns diesen Chorus noch einmal singen und dabei alle die Hände erheben im Glauben zum Herrn. So.
Von ganzem Herzen, Geschwister. Lasst uns im völligen Glauben jetzt noch gemeinsam zum Herrn beten und für alle diejenigen, die ihre Hände erhoben haben. Wir wollen ihrer vor Gott gedenken und dass Gott Gnade schenken möchte und befreien möchte. Wir glauben, er ist noch derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Sein Name sei gelobt und gepriesen. Dann haben wir noch eine Fürbitte hier für das Enkelkind von Schwester Pizza. Lasst uns gemeinsam alles zu dem Herrn bringen und seinem Namen anrufen, dass er helfen möchte. Lasst es uns jetzt tun, gemeinsam. Himmlischer Vater, wir kommen gemeinsam zu dir, o Herr, danken dir als erstes für dein teures und heiliges Wort, das du uns auch heute Morgen wieder aus Gnaden geschenkt hast. Herr, wir danken dir, dass du geredet hast, hast uns so wunderbar Belehrung erteilt durch dein Wort und durch deinen guten Geist, hast meinen Bruder dazu gebraucht, o Herr, preis sei deinem Namen. Mögen unsere Herzen es aufgenommen haben, mögen wir es glauben, mögen wir es beherzigen, mögen wir lieben dein Wort, Herr, denn dein Wort, Herr, ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Wir beten dich an dafür und preisen deinen herrlichen Namen. Oh, du bist gegenwärtig, du bist so gewaltig, Herr. Dein Wirken ist so nahe, Halleluja, treuer Gott. Nun als zweites bringen wir dir alle diejenigen, die ihre Hände erhoben haben und ihre Herzen, oh Gott, mein Jesus, bitte befreie diese Menschen, erlöse sie, Herr, durch dein Blut, Herr Jesus. Wir kommen zu dir, Herr, und legen sie dir auf den Altar, Herr, denn der Altar ist aufgerichtet, Halleluja, Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung und auch die Fürbitte für dieses Kind, Herr. Möge der Satan das Anrecht verlieren daran und mögest du als Sieger hervorgehen und mögest du als der große Arzt erweisen, Herr. Preis sei deinem herrlichen Namen. Wir beten dich an und preisen deine Gnade. Wir rühmen deine Nähe. Halleluja. Glory deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Herr, wir danken dir für diese Gnadenzeit auch, die du uns geschenkt hast und dass wir kommen dürfen unter dem Schall deines Wortes. Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Dank sei dir. Nun bitten wir dich auch, Herr, wollest weiter mit uns sein und uns alle segnen aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Wir setzen uns. Vielleicht singen wir 289, Lied 289.